Von A wie ambulant bis Z wie Zeitarbeit.
Das ist der Pflegetalk mit PKM. Dein Pflegepodcast mit und für die Pflege.
Wir sind Anna,
Nina
und Marie.
Und zusammen machen wir die Stimmen der Pflege lauter. Let's talk!
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pflegetalk mit PKM. Heute bei uns zu Gast ist Sandra. Sandra ist Gesundheits- und Krankenpflegerin. Auf Instagram kennt ihr sie vielleicht schon unter dem Namen Praxisanleiterin Sandra. Und sie arbeitet als 50% freigestellte Praxisanleiterin und spricht mit uns heute über das Thema Praxisanleitung. Wie geht's richtig? Hallo Sandra.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Ja, wie bist du denn in die Pflege gekommen? Damit würden wir gerne einmal starten.
Ja, also aus heutiger Sicht würde ich sagen, war es ziemlich verrückt. Ich war noch im Kleinkindalter und habe schon gesagt, ich möchte Pflege machen. Ich glaube, meine Mutter hat mir erzählt, damals war es erstmal Ärztin, wo ich noch ganz klein war. Aber dann irgendwann im Alter von 5, 6 habe ich gesagt, ich werde Krankenschwester. Ich weiß gar nicht, wie ich damals drauf gekommen bin, der Kinder-Doktor-Spielzeugkoffer oder so.
Das kann sein. Ja.
Auf jeden Fall hat sich das tatsächlich so durchgezogen. Habe mein erstes Praktikum dann in einer Arztpraxis gemacht, das zweite im Krankenhaus und das dritte im Altenpflegeheim. Und ich bin bei der Meinung geblieben. Also ich habe weiterhin gesagt, ich möchte Pflege machen.
Schön, richtig gut. Und warum dann Praxisanleitung?
Ja, die Frage habe ich mir tatsächlich zwischendurch auch mal gestellt. Zum einen hatte ich selber tatsächlich nie eine richtig gute Praxisanleitung. Das war eher so die Variante Praxisanleitung in 3 Jahren vielleicht einmal, maximal 2-mal gehabt. Und irgendwie hat mich das aber gereizt. Irgendwann kam der Moment, wo ich gesagt habe, ich möchte gerne anderen Menschen was beibringen. Ich habe da Spaß dran, Dinge zu erklären, zu zeigen. Ich war ja auch noch recht jung nach der Ausbildung. Ich habe mit 20 mein Examen gemacht und habe dann irgendwann gesagt, ich möchte Praxisanleitung machen. Bin aber nach der Elternzeit damals im ambulanten Pflegedienst wieder eingestiegen, weil es damals noch so war, kennt man heute nicht mehr, aber es gab keine Kapazität im Krankenhaus zu dem Zeitpunkt. Okay. Und im Endeffekt habe ich da auch schon gesagt, ich möchte das machen. Die hatten aber auch nicht die Kapazität. Also die haben gesagt, hier gibt es die Möglichkeit nicht. Aus heutiger Sicht denkt man sich natürlich, schade. Aber für mich ist es dann so gekommen, dass ich wieder in dem Krankenhaus gelandet bin, wo ich meine Ausbildung auch gemacht hatte. Und habe dann da auch 2014 meine Praxisanleitung abgeschlossen, ja.
Okay, also arbeitest du quasi als Praxisanleiterin seit 10 Jahren?
Genau, dieses Jahr sind es 10 Jahre.
Jubiläum.
Genau.
In 10 Jahren erlebt man ja eine Menge, würde ich sagen, in der Praxisanleitung. Hast du so besondere Erlebnisse, die dir im Gedächtnis geblieben sind?
Auf jeden Fall. Also zum einen sind es natürlich oft auch die Prüfungssituationen, wo die Auszubildenden einfach 100.000 Fragen haben, aufgeregt sind, Ansprechpartner brauchen. Aber es gibt auch so, ja, ich muss immer überlegen, also ich bin ja zum Teil selbst auch noch in der Pflege tätig, wo ich immer überlegen muss, was ist jetzt aus dem Bereich und was ist aus dem Bereich Praxisanleitung. Aber ich habe zum Beispiel eine Geschichte, die ich bis heute, wo ich immer denke, ach, das war so eine tolle Praxisanleitung, eigentlich sogar zwei, wo ich gerade drüber nachdenke. Ich hatte eine Auszubildende im Unterkurs und eine Patientin, die völlig desorientiert war, auch viel gerufen hat und immer jemanden bei sich brauchte. Mhm. Und wenn jemand im Zimmer war, war es dann auch völlig okay. Also da war dann Ruhe, da konnte sie mit jemandem kommunizieren, es gab keine Probleme, also es musste halt jemand da sein. Sobald man aus dem Zimmer rausgegangen ist, fing sie natürlich wieder an zu rufen. Die Patientin hat den ganzen Tag davon immer nur erzählt, dass sie so gerne Klavier gespielt hat. Und meine Auszubildende hat selber Klavier gespielt. Und in der Praxisanleitungssituation haben wir dann die Patientin mitgenommen. Wir haben bei uns auf der Geriatrie tatsächlich ein Klavier stehen. Und sie ist mit ihr ans Klavier gegangen und hat sie spielen lassen.
Das ist so schön.
Und das war wirklich ein echt toller Moment. Also da geht mir heute noch das Herz auf, wenn ich drüber nachdenke.
Schön. Vor allem, wenn man das, ja, wie lange hat sie denn Klavier gespielt?
Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Aber die Erinnerung ist ja oft bei diesen desorientierten Menschen an das, was
genau,
wirklich
das
früher war.
Ne?
Genau.
Ja, ja. Ja. Und dann kann man das auch so abspulen.
Mhm.
Ja, wie schön.
Doch, das war wirklich. Ja. Also das ist so ein Moment, von dem ich heute immer noch gerne erzähle. Und der zweite ist noch gar nicht so lange her. Das war jetzt, glaube ich, letztes Jahr. Wir hatten einen Patienten, dessen Frau Geburtstag hatte und er lag im Krankenhaus. Das war auch eine Praxisanleitungssituation. Und der Auszubildende hatte mit ihm gesprochen, ob er ihm, also der Patient hat gewünscht, ob wir ihm irgendwas organisieren können. Ein paar Blumen, Kuchen, irgendwas, aber es ist im Krankenhaus natürlich nicht so einfach. Mhm. Wir hatten dann schon mit der Cafeteria gesprochen, ob es irgendwie die Möglichkeit gibt, an Blumen zu kommen. War aber schwierig. Das Ende vom Lied war dann, dass ich in der Praxisanleitungssituation mit dem Auszubildenden zusammen ein Candlelight-Dinner gestaltet habe, ohne Kerzen natürlich im Krankenhaus. Also es war ein Tisch für zwei gedeckt. Wir hatten an dem Tag sowieso Kuchen da, weil er Kuchen mitgebracht hat, weil er seinen letzten Tag hatte. Und dann haben wir den Tisch gedeckt, wirklich mit Schildchen drauf, reserviert für 15 Uhr.
Sehr süß.
Als seine Frau dann gekommen ist. Also es war, hat mich ein bisschen an First Dates oder sowas erinnert. Aber es war auch echt ein toller Moment. Also das sind so die Momente, wo ich sage, das nimmt man irgendwie mit. Und das erzählt man auch allen nachkommenden Auszubildenden immer wieder gerne. Auf jeden Fall.
Ja, wir haben schon gehört, okay, Pflege, viele emotionale Momente. Bei deiner Praxisanleitung, was würdest du denn sagen, was macht für dich eine gute Praxisanleitung aus? Auch weil du gerade gesagt hast, du hast vielleicht nicht so die optimale Anleitung damals gehabt. Worauf legst du gerade jetzt besonders viel Wert, vielleicht auch extra, um solche Momente dann zu schaffen?
Ja, also für mich steht an erster Stelle, dass zum einen die Empathie des Menschen gegenüber dem Auszubildenden, aber auch gegenüber dem Patienten logischerweise. Und aber auch die Bereitschaft, dass ich selber bereit bin, mich weiterzuentwickeln. Ich finde immer Praxisanleitung, also ich sehe es als einen Prozess an. Ich würde niemals sagen, ich mache meine Sache gut und kann das nicht optimieren, sondern ich finde, ich lerne von den Auszubildenden, ich lerne mit den Auszubildenden und es entwickelt sich ja immer einiges anders in der Pflege. Also das, was ich gestern erzählt habe, ist vielleicht morgen schon nicht mehr aktuell oder es gibt wieder eine neue Richtlinie oder ja, dann ist der Hygienestandard wieder geändert. Und also ich finde einfach, es ist so viel, was sich jedes Mal wieder ändert, dass ich selber eigentlich jedes Jahr von den Auszubildenden manche Sachen noch dazulerne, wo ich sage, selbst das Thema, was ich letztes Jahr gemacht habe, ist vielleicht dieses Jahr schon wieder anders. Also, und ich liebe es total, Dinge immer wieder neu zu beleuchten, mir anzugucken, warum ist das so, zu recherchieren, zu hinterfragen. Ja, wenn ich jetzt mal als Beispiel, ich drifte mal kurz ab. Ich habe zum Beispiel auf meinem Account ein Video zur Infusionstherapie zur Vorbereitung gemacht und die Kommentare darunter waren echt spannend. Also da kommen dann auch Kommentare wie, man darf die Infusion nicht hinlegen, man muss sie direkt aufhängen. Und ich bin dann so jemand, der sich wirklich Quellen sucht, egal ob es die Hersteller selber sind oder jetzt zum Beispiel das Robert-Koch-Institut ist halt für viele hygienische Sachen. Und ich nehme dann auseinander, ist da was dran, bevor ich überhaupt auf sowas antworte. Und bei der Geschichte war es dann auch so, dass ich mir den Beipackzettel rausgesucht habe und im Beipackzettel vom Hersteller steht halt drin, solange der Filter geschlossen ist, darf ich die Infusion auch hinlegen. Und solche Dinge. Also ich bin jemand, der nicht einfach irgendwie was kommentiert, wenn ich nicht vorher das auseinanderklamüsert habe. Und genauso ist es in der Praxisanleitung auch. Also ich lerne ja genauso mit.
Win-win-Situation sozusagen.
Auf jeden Fall, ja. Ist ja auch wichtig, ne? Also ich glaube, es gibt bestimmt noch einige da draußen, die sagen so, mein Wort ist hier quasi das Gesetz und du bist quasi nur da auszubilden und hast mir gar nichts zu sagen und die hinterfragen sich vielleicht dann auch nicht, ne?
Und genau davon würde ich gerne wegkommen. Mhm. Also schön wäre es natürlich, wenn alle Praxisanleiter so denken, kann ich natürlich nicht garantieren. Es wird immer Unterschiede geben. Wir Menschen sind alle unterschiedlich. Der eine legt mehr Wert auf das eine, der andere auf das andere. Aber ich finde, gerade da können die Auszubildenden auch echt profitieren. Also das habe ich bei uns beim Projekt Azubi-Station gemerkt, dass die Auszubildenden auch zum großen Teil wirklich das Feedback gegeben haben, gerade dieses, der eine macht so, der andere macht so. Davon profitiert man ja auch. Man sieht ja verschiedene Varianten.
Ja, klar. Und hast du denn auch schon andere PraxisanleiterInnen gesehen, die es so vom alten Schlag her machen sozusagen, also die das Wort der Auszubildenden gar nicht
wenn ich jetzt bei mir überlege, bei mir im Krankenhaus, wüsste ich jetzt keinen, der wirklich noch richtig alte Schule ist. Kollegen ja, aber Praxisanleiter würde ich jetzt sagen, nein. Nee.
Okay. Wir haben ja schon gesagt, es gibt ja so Sachen, ja, ich sag mal eher konservative Praxisanleiter, ne, die vom alten Schlag, wie Anna gesagt hat. Sollte man Praxisanleiter werden, wenn man vielleicht nicht zugestehen kann, dass man auch mal Fehler gemacht hat?
schwierig. Also ich würde jetzt sagen, es gehört dazu, dass man genau das auch mal eingestehen kann und auch mal sagen kann, hey, Mut zur Lücke, habe ich nicht gewusst. Also im Endeffekt, niemand kann alles wissen. Und wenn man schon mit der Einstellung reingeht, ich bin unfehlbar, wird es natürlich sehr schwierig, ja.
Wer sollte denn vielleicht aus deiner Sicht lieber nicht Praxisanleiterin werden? Also ja, was muss man denn so abkönnen?
Wenn ich gar kein Interesse mitbringe, überhaupt jemandem was beizubringen oder die Einstellung habe, oft hört man ja auch von Kollegen oder von anderen Seiten, also Pflege, das würde ich heute meinen Kindern aber nicht empfehlen. Also wenn ich schon mit der Einstellung reingehe, wird es natürlich schwierig. Ja. Wie soll ich jemandem was beibringen, wenn ich selber da nicht dahinter stehe und wenn ich selber sage, da würde ich dir von abraten, mach das mal nicht. Such dir mal was Richtiges. Mhm. Also solche Sätze gibt es natürlich an jeder Ecke irgendwo noch, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt die beste Voraussetzung, um Auszubildenden was beizubringen, weil das Ende von der Geschichte ist ja, dass ich möchte, dass ich kompetente Kollegen und Kolleginnen habe und Pflegekräfte, die wirklich mit Sinn und Verstand handeln. Und das habe ich meiner Meinung nach nicht, wenn ich mit der Einstellung da reingehe. Ja.
Und sonstige Fähigkeiten? Also worauf kommt es so an? Was bringst du zum Beispiel mit? Oder worauf legst du viel Wert?
Also ich würde sagen, ich kann mich sehr gut selbst reflektieren und ich finde das immer spannend, wenn ich mich selber in der Situation, als ich mein Examen gemacht habe, mit heute vergleiche. Da liegen natürlich auch ein paar Jahre zwischen und ich fand damals mit das Schlimmste dieses, sich selbst zu reflektieren und zu sagen, wo sind meine eigenen Fehler? Und also Fehler geht ja meistens besser als wo sind denn meine Stärken? Aber ich finde, das ist so ein Prozess, gerade in der Pflege, je älter man wird, desto besser kann man auch das. Und das ist, denke ich, auch definitiv eine Fähigkeit, die man mitbringen sollte, dass man wirklich sagen kann, das kann ich gut. Das, also ich kann jetzt mal als Beispiel nennen, wir sind bei mir im Haus 4 50% freigestellte Kräfte. Und jeder von uns hat irgendwie so ein bisschen einen anderen Schwerpunkt. Der eine ist sehr im Bereich Ethik und Ähnlichem unterwegs. Der nächste macht dann viel Hygienethemen. Das heißt nicht, dass die anderen Themen komplett untergehen, sondern dass man, wenn man den Fokus in diesem Bereich hat, oft einen Ansprechpartner hat, der einem echt viel dazu sagen kann, wo die anderen vielleicht noch nachlesen müssten. Und aber man profitiert ja auch wieder genau davon.
Genau, richtig. Wie lief das ab? Habt ihr euch da vorher abgesprochen? Oder
tatsächlich
hat sich das so entwickelt?
Schwerpunkt. Also angefangen hat es, ich bin freigestellt seit 2020, damals mit einer Kollegin. Da hat es angefangen, weil die Generalistik halt kam. Und über die Zeit hinweg kamen ja dann noch Kollegen dazu. Und dadurch, also wir wussten vorher nicht, wer es wird. Wir haben es auch nicht anhand der Kompetenzen ausgesucht, sondern die Pflegedirektion hat halt das Team, sage ich jetzt mal, vervollständigt. Und es passt aber wirklich sehr gut. Also wenn ich mir das Team heute angucke, erstaunlicherweise viele verschiedene Bereiche.
Ja. Ja, sehr schön. Ergänzt ihr euch gut. Ja. Warum wäre denn die Praxisanleitung deiner Meinung nach so wichtig für die Zukunft? Was macht sie so besonders?
Ja, das Wichtige ist ja, also da muss ich jetzt mal sagen, ich finde wichtig, dass man sagt, Praxisanleitung, so wie sie auch stattfinden sollte. Also auch da höre ich ja viele Geschichten. Es sind ja 10% aktuell verpflichtend, die auch durch einen Praxisanleiter nachgewiesen werden müssen eigentlich. Klammer auf, Klammer zu. Man hört aber auch aus anderen Einrichtungen, dass es halt zum Teil nicht umgesetzt wird. Und ich finde, das ist schon mal ein essentieller Punkt, also dass man die Dinge, die verpflichtend sind, auch so anbietet.
Am 25. und 26. Oktober findet wieder der MAIC, der Kongress der außerklinischen Intensivversorgung in München statt. Tickets bekommt ihr ab sofort unter www.maic-online.org/tickets-buchen. Nutzt die Chance, um euch zu vernetzen, zu diskutieren und um an Fachvorträgen, Gesprächsrunden, Deep Dive Sessions und Workshops rund um die Intensivpflege teilzunehmen. Erstmalig wird es in diesem Jahr auch ein Rechtssymposium geben. Ein weiteres Highlight ist die MAIC-Party am Freitagabend. Übrigens, Menschen mit intensivpflegerischen Bedarfen und eine Begleitperson haben freien Eintritt.
Wir werden mit dabei sein. Ihr auch?
Ihr habt ja bei euch im Krankenhaus das Projekt Azubi-Station gestartet. Magst du darüber mal ein bisschen was erzählen?
Ja, es gibt mittlerweile einige Einrichtungen, glaube ich, die sowas anbieten. Und bei uns im Haus war es jetzt Das zweite Mal, dieses Mal aber mit einem anderen Umfang. Also wir haben vorab einen Zeitraum genannt bekommen, in welchem Zeitraum dieses Projekt stattfinden wird, war jetzt in diesem Fall 4 Wochen. Und dann war es, und das ist der schöne Part an der Freistellung, unser Bereich, uns Gedanken zu machen, wie wir das gestalten wollen. Natürlich alles in Absprache. Also wir stellen unsere Ideen dann schon in der Pflegedirektion vor und sprechen drüber, was kann man so machen, was kann man optimieren. Und im Nachhinein würde ich auch sagen, man optimiert ja auch immer danach noch, indem man sagt, so war es, so würde ich es beim nächsten Mal wieder machen. Wir haben diese 4 Wochen also als Vorgabe bekommen und haben uns Gedanken gemacht, wie könnte das aussehen. Bei uns ist das Projekt auf der interdisziplinären Station gewesen, also alle Fachrichtungen, die wir im Haus so anbieten. Und es ist so gemacht worden, dass wirklich alle Auszubildenden, die in diesem Zeitraum im Haus sind, eingesetzt wurden. Also auch externe Auszubildende, aber also Hauptaugenmerk lag auf dem aktuellen Oberkurs, der dann Examen macht. Aber der Mittelkurs, der anteilig im Haus gewesen ist, war zu dem Zeitpunkt auch dabei. Und halt die externen Auszubildenden, die von anderen Trägern zu uns kommen und ihren Einsatz absolvieren. Also so gesehen war es eine bunte Mischung. Gedanke war der, die Auszubildenden des dritten Ausbildungsjahres sollen die Station überwiegend leiten, also quasi alles übernehmen, was die Pflegekraft übernimmt, haben uns aber im Background. Also es waren genug Praxisanleiter vor Ort. Geplant war es dann so, wir haben die Station in 4 Bereiche unterteilt und jeweils ein Praxisanleiter war für diesen Bereich dann der Ansprechpartner. Ich hatte dann zum Beispiel 6 Zimmer mit einer Auszubildenden im Oberkurs. Manchmal waren es auch 2 Oberkurse, die zufällig in der Schicht zusammen waren. Ansonsten war es oft ein Mittelkurs dabei und vielleicht ein externer, sage ich jetzt mal als Beispiel. Also war meine Gruppe dann so aufgestellt, dass halt der Oberkurs überwiegend die Funktion hatte, ich bin die Pflegefachkraft in Anführungsstrichen. Also ich gehe Visiten begleiten, ich aber genauso auch lernen sollte zu sagen, wo brauche ich denn jemanden, der mich unterstützt? Also im Endeffekt, das war die Erfahrung, die auch definitiv rückgemeldet wurde. Wahnsinn, was ihr alles im Alltag so macht, was uns gar nicht bewusst war. Also das war schon das Schöne an der Geschichte. Die haben wirklich selber dokumentiert, die haben selber sich für, wie gesagt, Visiten arrangiert. Ja, also Gedanken gemacht, wer geht mit, wer begleitet. Ausarbeitung, die haben Wundverbände, Pflegesituationen, also auch dieses Auszubildende klagen ja häufig darüber, dass sie nichts anderes machen in Einsätzen außer waschen, sage ich jetzt mal so hart, wie es halt von den Auszubildenden gesagt wird. Und da war es ja so, dass sie sich selber Gedanken machen mussten, wie schaffe ich es denn, das alles unter einen Hut zu bringen? Und wie lerne ich auch meinen Kollegen, die unter mir stehen, ein Jahr unter mir sind, zu sagen, kannst du bitte die Körperpflege durchführen? Also alleine dieser Schritt war ja schon, also ich könnte jetzt riesig ausholen, das ist ein Thema, wo ich echt viel zu, aber es ist auf jeden Fall eine Riesenbereicherung gewesen. Wir haben dann auch nach den Übergaben so kurze Vorträge eingebaut. Also wir haben uns als Ziel gesetzt, in diesem Zeitraum soll jeder Auszubildende mal einen 5-Minuten-Vortrag an seine Kollegen halten, zu einem Thema seiner Wahl, haben aber auch ein paar Sachen als Beispiel vorgegeben. Das konnten dann Sachen sein, wie ein Vortrag war Luxationsgefahr bei Hüft-Tap, worauf müssen die Patienten achten, wenn sie sich mobilisieren. Oder ein Vortrag war, jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube zum Thema Patientenmanagement gab es auch einen Vortrag. Ich selber habe gar nicht alle Vorträge mitbekommen, weil wir gesagt haben, wir gehen in der Zeit raus und schmeißen die Station, während die diese Vorträge machen und einer oder zwei bleiben halt dabei, um zu gucken, dass das halt gut läuft. Ich war aber oft der Part, der draußen gesessen hat. Deshalb. Ja. Aber so hat jeder jedem noch was mit auf den Weg gegeben, sage ich jetzt mal. Ja.
Wie lange lief das Projekt und habt ihr euch entschieden, das vielleicht nochmal zu wiederholen oder zu verlängern?
Es waren 4 Wochen. Und auf jeden Fall, also Ziel ist, dass es das jetzt jedes Jahr geben wird. Verlängern eher nicht. Also die 4 Wochen sind, glaube ich, also für uns, wir haben das im Nachgang reflektiert, haben gesagt, zwischendurch haben wir uns mal gefragt, ob vier Wochen zu lang sind. Aber mit Abstand betrachtet haben wir gesagt, eigentlich war es genau richtig, also für den Lerneffekt. Wir haben eher jetzt in Zukunft geplant, noch ein anderes Projekt mit ins Leben zu rufen, sage ich jetzt mal. Und zwar für, wenn die Auszubildenden neu anfangen. Also wir wollen, im Moment gibt es noch nicht die Konzepte. Das wird jetzt in der nächsten Zeit erstmal, wir setzen uns jetzt wie bei der Azubi-Station auch erstmal hin und machen uns Gedanken. Aber der Gedanke ist, wenn die Auszubildenden kommen, also es gibt bei uns schon praktische Orientierungstage, bedeutet, wenn ihr jetzt bei uns die Ausbildung machen würdet, kommt aus der Schule, die ersten 4 Tage werdet ihr von den Praxisanleitern begleitet. Also alles, was Pflicht ist, sage ich jetzt mal, Hygiene, Brandschutz, diese Sachen sind da drin, aber auch Erstkontakte mit Patienten gestalten und solche Sachen. Also, dass man nicht ins kalte Wasser geworfen wird und jetzt mach mal, hier bist du, sondern die werden wirklich an die Hand genommen. Es sind 4 Tage, die haben wir jetzt schon seit 4 Jahren, die so von uns strukturiert werden, wo echt alle möglichen Themen drin sind. Und jetzt ist der Plan, nach diesen 4 Tagen eine Art Bootcamp zu machen. Sprich, alle Auszubildenden im ersten Ausbildungsjahr kommen auf eine Station, ähnlich wie bei der Schülerstation, Azubi-Station, wie auch immer man es nennt. Und in den 3 Wochen, die wir da jetzt angesetzt haben, sollen der Fokus auf Prophylaxen, Körperpflege, Dokumentation, also diese Basics, die am Anfang wichtig sind, gelegt werden und auch von den Praxisanleitern begleitet werden.
Ich finde, es hört sich sehr, sehr gut an. Ich finde eigentlich, das sollte Standard sein.
Wir arbeiten
also, ja. Also eigentlich flächendeckend, ne? Weil es ist ja alles besser eigentlich, als ins kalte Wasser geschmissen zu werden und dann ja einfach total überfordert zu sein und vielleicht aus dieser Überforderung heraus dann auch Fehler zu machen, ne?
Auf jeden
die
Fall.
Die man gar nicht machen möchte.
Also die Resonanz ist auch wirklich, am Anfang haben wir natürlich auch uns gefragt, wie sehen die Auszubildenden das? Die kommen aus 4 Wochen, 8 Wochen Blockunterricht, haben nur in der Schule gesessen, sage ich jetzt mal, und gehen das erste Mal in die Praxis und wollen natürlich loslegen. Und dann kommen die zu uns und sitzen nochmal einen Tag da, obwohl die voller Erwartung und Vorfreude sind. Aber die Resonanz ist wirklich die, am Ende dieser 4 Tage kam schon immer positives Feedback, weil einfach die Angst genommen wurde, dass sie jetzt auf eine Station gehen und einfach loslegen müssen, sage ich jetzt mal. Also das ist schon ein Riesengewinn, definitiv. Und ich bin jetzt gespannt auf die Erweiterung dieser Geschichte, aber ich kann es mir echt gut vorstellen, ja.
Richtig schön. Welche Krankheitsbilder haben die Azubis auf der Station so behandelt? Was gab es da so?
Oh, alles, hätte ich jetzt fast gesagt. Alles in Anführungsstrichen. Also wir haben bei uns im Haus nur 5 Fachrichtungen, aber das ist echt viel. Also zum einen natürlich, klar, die internistischen Geschichten, Herzerkrankungen, aber auch Magen-Darm-Trakt betreffend. Ich sage jetzt mal Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, kann ja alles dabei sein in der Richtung. Natürlich auch Patienten mit CA-Geschichten, Bronchial-CA oder ähnliches. Aber urologisch zum Beispiel auch, man hat oft Patienten, die eine deutlich kürzere Liegedauer haben. Die kommen dann für wegen Steinleiden für eine kurze Geschichte. Oder aber man hat das genaue Gegenteil, wo die Leute wirklich 3 Wochen bei uns bleiben, weil sie zum Beispiel aufgrund auch von Krebsgeschichten eine künstliche Blase eingebaut kriegen. Also ich spreche jetzt mal relativ einfach, ohne Fachbegriffe.
Alles gut.
Ja. Also ich sag mal, in der Richtung gibt es da also urologisch wirklich Unterschiede. Dann orthopädisch und chirurgisch, zum einen orthopädisch natürlich die Hüften und Knie, die geplant zur OP kommen, also Gonarthrose, Coxarthrose, aber auch sehr viel Schmerzpatienten. Also gerade alles, was Rücken, egal ob es Frakturen sind oder Bandscheibenvorfälle, also alles, was im Bereich Rückenschmerzen kommt, ist ja mittlerweile gängiges Thema, sage ich jetzt mal so. Also gerade mit Schmerzpatienten agieren ist dann natürlich auch ein Thema gewesen. Chirurgisch haben wir auch Leute, die einen Annus Preta bekommen haben, wegen vielleicht auch CA-Geschichten wieder oder wegen einer Divertikulose, Divertikulitis. Und Geriatrie gibt's noch. Also das sind die Leute, die länger bleiben dann. Altersmäßig natürlich auch schon etwas älter sind. Aber es gehört ja alles da rein. Also gerade dieses Interdisziplinäre und diese völlig verschiedenen Welten, war ja, glaube ich, das Spannende auch.
Ja, denke ich auch. Ja. Kannst du denn sagen, was so das Herausforderndste für die Azubis waren? Oder war das ganz unterschiedlich? Weil es dann natürlich auch vom Typ her abhängt. Aber
also rausgestochen ist auf jeden Fall das Thema Delegation. Wirklich anderen zu sagen, kannst du das mal für mich machen? Dann diesen Blick für das, wie ich eben schon sagte, ach, das müsst ihr ja auch alles machen, das war mir gar nicht so bewusst. Also, dass man nicht mehr den Blick hat, ach, ich gehe ja nur waschen als Auszubildender, sondern die haben wirklich mal gesehen, was alles dahinter steckt und warum wir keine andere Wahl haben, als denen zu sagen, kannst du bitte, ja, also dieser Blick ist wirklich in diesen 4 Wochen definitiv rausgekommen, also bei vielen. Ja, ich glaube, das sind so die 2 Dinge, die mir jetzt als erstes einfallen.
Ja. Aber super wichtig eigentlich auch für die ganze weitere Zusammenarbeit, ne? Einfach diese Transparenz zu haben und dann das Verständnis auch zu wecken für eure Reaktionen auch im Alltag, im Berufsalltag, ne? Und dann vielleicht nicht ins Meckern kommen, sondern gleich auch das Verständnis haben und sagen, okay, ja, ich weiß, warum es so gehandelt wird, ne? Ja. Wie viele Azubis nochmal waren da und wie viele Fachkräfte?
Ich glaube, Azubis waren es irgendwas so um die 23.
Wie?
Okay. Ja, so in dem Dreh werden es gewesen sein. Fachkräfte, wir waren tatsächlich eigentlich ganz gut aufgestellt. Im Frühdienst 4, teilweise 5. Im Spätdienst mindestens 3, manchmal auch 4. Ja, Nachtdienst war außen vor, also den haben wir gar nicht mitgezählt.
Okay, in diesem Sinn. Ja. Aber eine gute Besetzung auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Ja. Ist ja eigentlich, ich weiß nicht, wie viele Patienten ihr dann auf der Station hattet.
Dadurch, dass es in diesem Fall jetzt die Wahlleistungsstation ist, also es gibt nur ein- und zwei Bettzimmer, variiert es zum einen. Also es kann sein, dass gerade in dem Zeitraum viele Einbettpatienten da sind, kann aber auch sein, viele Zweibett. Es war zeitweise schon relativ, also wenn die Station komplett ausgelastet ist, sind es, glaube ich, 38. Also ich sage jetzt mal nicht so viel wie vielleicht manche andere Stationen, aber doch eine Herausforderung, auf jeden Fall, ja.
Ich kenne, also wir kennen das vom Community Management bei uns auch immer, dass viele Azubis sagen, ja, ich mache hier den Job von einer Vollzeitkraft, obwohl ich ja eigentlich nur Azubi bin und lernen soll. Ihr habt jetzt quasi das bewusst gemacht, so nach dem Motto, okay, wie eine Testphase 4 Wochen, und ihr wisst dann mal, wie es ist, wenn ihr Vollzeit genutzt werdet, aber bei euch ist das ja nicht Regel, dass sie sonst all diese Aufgaben übernehmen, oder?
Also ich kann jetzt natürlich nur, ja, das ist jetzt eine schwierige Antwort im Sinne von, es gibt ja Stationen, da läuft es so, es gibt Stationen, da läuft es so und die Praxisanleitung ist immer anders wie der Alltag auf Station. Mhm. Also das haben auch die Auszubildenden bei uns festgestellt. Bei uns ist es so, wenn ein Auszubildender Praxisanleitung hat, hat er auch diesen 7,7-Stunden-Tag mit dem Praxisanleiter. Sprich, du kommst zu mir auf Station, hast Praxisanleitung mit mir, wir zwei haben 7,7 Stunden zusammen. Wir Praxisanleiter setzen uns im Vorfeld hin, überlegen uns, welchen Ausbildungsstand hat derjenige. Und wir haben uns für uns eigentlich alle angewöhnt, einen ganzheitlichen Tag zu gestalten. Im Sinne von, wir fangen morgens mit der Übergabe an, überlegen zusammen mit dem Auszubildenden, welche Patientengruppe machen wir heute. Also es wird eigentlich immer eine Patientengruppe. Überlegen dann, ich kann ja in der Akutpflege auch nicht eine Woche vorher sagen, wir machen nächste Woche das, weil es wechselt einfach sehr oft. So, das heißt, ich sitze dann morgens bei der Übergabe mit dem Auszubildenden. Wir überlegen zusammen, welches Zimmer wäre denn was, welche Fachrichtung interessiert dich, je nachdem, wo ich gerade bin. Also ich selber arbeite ja auf der interdisziplinären Station, aber gehe ja auch auf andere Stationen für Praxisanleitung. Also dann bin ich auch mal auf einer Orthopädie oder auf einer internistischen Station, gucke mir dann morgens, wie gesagt, die Übergabe an, höre mir das an und habe dann das Privileg, was ich sehr gut finde, ich suche mir aus, was ich machen möchte. Also die Station gibt mir das, was ich sage, das mache ich. Und solange, wie ich da bin und der Station nicht rückmelde, wir sind jetzt weg, ist das auch mein, also ich mache dann alles da in dem Zeitraum. Heißt aber nicht, dass der Auszubildende alles macht, weil da kommt jetzt natürlich drauf an, ist er im ersten Ausbildungsjahr oder im dritten. Im dritten ist mein Ziel natürlich, dass er unter Aufsicht alles macht, es sei denn, er kennt irgendwas nicht, hat Fragen, braucht eine Anleitung, dann ist klar, dass ich es ihm zeige. Aber im ersten Ausbildungsjahr ist es noch natürlich viel mehr Anleitung, sage ich jetzt mal. Also da fängt man ja am Anfang schon mit den Basics an, wie Grundpflege oder Körperpflege so, Prophylaxen. Das fängt ja damit schon an. Also die, ich sag mal so, wenn alle die Fähigkeiten mitbringen würden, bräuchten wir keine Ausbildung. Also dann könnten wir uns die 3 Jahre schenken.
Ihr habt jetzt ja quasi eine gute Besetzung gehabt auf der Azubi-Station, die zwar immer auch Rückfragen stellen konnten, aber das ist ja eigentlich keine Besetzung, die üblich ist bei euch, also auch bei euch wahrscheinlich, ne? Die ist schon sehr, sehr gut. der Gedanke, der vielleicht aufkommen könnte bei manchen, ist, wenn sie das Wort Azubi-Station hören und nicht wissen, dass es nur ein 4-Wochen-Projekt ist. Das muss man dazu sagen, glaube ich. Ich glaube, wenn man weiß, okay, 4 Wochen, das ist nur temporär. Aber der Gedanke, der bei vielen dazu aufkam, war, ist das nicht eigentlich ein Ausnutzen der Azubis nach dem Motto, wir haben hier vielleicht einen Fachkräftemangel auf der Station, also packen wir hier mal die ganzen Azubis rein und die schmeißen den Laden. Was würdest du dazu jemandem sagen, der das so denkt?
Also bei uns war es gar nicht der Fall, weil wir das Personal, was ursprünglich auf der Station ist, woanders hin versetzt haben. Also dahin, wo die Azubis geklaut werden, sind die Kollegen von der Station gekommen. Dementsprechend hat sich das ja ausgeglichen. Also da, wo ich einen Auszubildenden geklaut habe, der jetzt im Oberkurs da gewesen wäre, der ist dann nach oben gekommen, dafür ist die Kollegin nach unten gegangen. Also im Endeffekt war es ja eigentlich ein Tausch, wenn man es mal so sieht.
Was man dazu sagen muss, ich könnte mir, also so wie wir das in unserer, ich sag mal, Realität mit den Pflegekräften mitbekommen, gibt es in Deutschland wahrscheinlich viel mehr Azubi-Stationen, als man denkt, weil gerade da in manchen Unternehmen die Azubis halt eine Vollzeitkraft ersetzen und dann quasi voll mitgehen, aber halt ohne, dass die ein Praxisanleiter dabei ist und draufschaut, ne? Also so wie wir das mitbekommen, glücklicherweise ist es bei euch nicht so, gibt es ja echt noch Unternehmen, wo du quasi reingeschmissen wirst und gesagt wirst, okay, du läufst jetzt ein bisschen mit, aber ab nächste Woche machst du das alleine und dann sitzen die da teilweise, müssen eine Sterbebegleitung machen und niemand hilft ihnen und solche Sachen. Das ist ja leider immer noch Realität, ne?
Also ich kann dazu nur sagen, alleine durch meine Social-Media-Arbeit und den Part, den ich da eingenommen habe, ich kriege so viele, also ich sage immer wieder, wie toll es bei uns läuft. Anders kann ich es auch nicht sagen, weil ich kriege so viele Geschichten zugeschickt, wo ich wirklich echt manchmal einfach nur mit dem Kopf schütteln kann oder auch schlucken muss, weil ich denke, Wahnsinn, wie es woanders läuft. Und auch meine Auszubildenden erzählen mir von ihren externen Einsätzen. Und auch da höre ich, dass es definitiv nicht Standard ist, was wir anbieten. Und deshalb bin ich umso mehr stolz drauf, auf jeden Fall.
Hast du denn dann über deinen Social-Media-Auftritt auch schon neue Azubis gewinnen können sozusagen für eure...
Das weiß ich so gezielt gar nicht. Also ich wüsste jetzt keinen, der mir gesagt hat, ich bin jetzt nur deinetwegen hier. Ich habe tatsächlich schon Nachrichten bekommen, dass sich Leute deshalb für die Pflege entscheiden, aber jetzt keinen, der explizit bei mir gelandet ist. Letztens hatte ich aber eine externe Auszubildende, die zu mir kam und sagte, ich kenne dich, ich folge dir.
Ja, das ist cool. Ja.
Du hast ja gerade gesagt, du kriegst viele Berichte von anderen Azubis. Was sind denn so Sachen, wo du gedacht hast, boah, das ist ganz schön heavy, dass auf anderen Stationen oder in anderen Unternehmen noch gibt? Oder Sachen, wo du sagst, das ist echt häufig ein Problem, da erzählen mir sehr viele von.
Also der Hauptpunkt, und da muss ich sagen, es wird immer mehr unser Thema, das merke auch ich, ist psychische Belastung. Also viele Auszubildende bringen ja schon Geschichte mit. Die bringen entweder Depressionen mit oder, weiß ich nicht, Panikattacken oder kämpfen schon mit vielen Dingen, bevor sie überhaupt die Ausbildung anfangen. Also ich merke das immer mehr in meinem Alltag. Auch wir sind immer mehr damit konfrontiert. Klar kann man sich jetzt die Frage stellen, ist das neu oder hat man vorher nicht hingeguckt? Also im Endeffekt, ich kann mir schon vorstellen, dass vieles heute auch ist, weil man mehr hinguckt. Also Thema Belastung wird ja immer mehr zum Thema. Früher gab es nur, ach ja, stell dich nicht so an und mach mal. Ja. So, und alleine dieser Wandel macht, glaube ich, auch, dass das präsenter für uns wird. Aber genau das ist ein Riesenthema. Und das merke ich auch tatsächlich über Social Media. Also ich habe da ganz viele Geschichten auch geschickt bekommen von Auszubildenden, die mir geschrieben haben, wie sie behandelt werden von den Kollegen. Und auch wenn sie offen mit diesen Belastungen umgegangen sind, wie dann die Reaktion darauf war. Und das finde ich wirklich traurig.
Wie war die denn?
Ja, also ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen in dem Sinne, weil die Auszubildenden mir ja auch im Vertrauen diese Geschichten schicken.
Vielleicht schwammig.
Ja, also ich sag mal so, manchmal habe ich gedacht, das ist ja fast wie früher, als man noch den Stock geholt hat und auf die Finger geschlagen hat, wenn, also so im Vergleich, es war schon echt, das sind halt jetzt, wie gesagt, nur Geschichten, die ich gelesen habe, die habe ich nicht selber erlebt. Deshalb macht es mich aber dann auch umso trauriger, dass es das ja zu geben scheint. Also
was kann man dann auch für nachhaltigen Schaden anrichtet, ne? Also ist die Frage, zieht jemand die Ausbildung durch, wenn er so ein Erlebnis machen musste, wenn er nicht unterstützt wird, sondern eher noch blamiert wird oder bestraft wird?
Ja, also die Abbruchraten sind ja auch da, ne? Ja. Das muss man ja auch sagen.
Und das habe ich aber auch als Resonanz von diesen Geschichten bekommen, dass sie mir geschrieben haben, boah, ich weiß nicht, ich möchte diesen Job so gerne machen, aber ich kann das nicht mehr. Und also wie gesagt, das sind nur Fälle, die ich gelesen habe, nichts, was ich selbst erlebt habe in diesem Fall. Aber auch ich kenne es, dass die Abbruchrate halt zugenommen hat. Ja. Und auch ich merke, wenn wir 20 Auszubildende einstellen, sind am Ende der Probezeit im Leben keine 20 mehr da. Mhm. Also das ist einfach heute leider so.
Weißt du, was bei euch so die Hauptgründe für den Abbruch sind? Ist es dann mehr so dieses Ding, ja, ich fühle mich vielleicht doch nicht in dem Beruf wohl? Oder ist vielleicht doch, also was, bei manchen ist es die Praxisanleitung. Ich gehe davon aus, das ist bei euch nicht das Problem.
Nee, das ist es tatsächlich nicht. Aber da waren auch schon welche bei. Also ein Thema war es auch tatsächlich, in einem Jahr war es ja, wo es hieß, wir müssen uns impfen gegen Corona. Mhm. Da haben zwei aus diesem Grund tatsächlich auch aufgehört, weil sie das nicht wollten. Ist ja jedem selbst überlassen. Also und ansonsten ist es aber auch zum Teil, ich sag jetzt mal, schulische Noten können auch der Grund sein. Also bei uns ist es auch so, dass die Pflegeschule schon guckt in der Probezeit. Und wenn die Noten natürlich, ich sage jetzt mal, Richtung 5 gehen, wird es schwierig, ein Examen zu bestehen. Und wenn sich das schon in der Probezeit abzeichnet, ist auch das schon mal ein Grund. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sagen, nee, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Also irgendwie war das nicht das. Und es gibt auch die, wo man gar keinen Grund erfährt. Die dann einfach von heute auf morgen weg sind.
Und tschüss. Hast du das Gefühl, dass da manchmal vielleicht Schüler und Azubis sitzen, die so ein bisschen so ein romantisiertes Bild des Berufs, oder ich sag mal, die Krankenschwester kennen, in Anführungszeichen jetzt, den Beruf, den man vielleicht so in den Medien auch manchmal idealisiert wahrnimmt, nicht in den Nachrichten, aber in anderen Medien vielleicht, die dann sich denken, ach, Krankenschwester, ich kümmere mich um Menschen, ich habe Zeit, die dann vielleicht so ein idealisiertes Bild haben, oder sind die alle sofort in der Realität und wissen eigentlich, dass es ein harter Job ist?
Ich habe eher das Gefühl, dass das Bild, ich sage jetzt mal, idealisiert in die andere Richtung ist, aber nicht zum Positiven, sondern Pflege ist nur Hintern abwischen und ach ja, du kriegst ja kein Geld, du hast ja nur scheiß Arbeitszeiten auf Deutsch gesagt. Also ich sehe es ganz massiv bei meiner Tochter, die wird jetzt 14. Und ich habe ihr auch mal gesagt, als das Thema Praktikum jetzt kam, ich sage, was ist, willst du das Thema angucken? Nee, Pflege auf keinen Fall, mache ich nicht. Also alleine diese Einstellung. Und ich merke das aber auch, wir machen öfter, bieten wir auch so Schnuppertage an, wo die Schulen eingeladen werden, die dann in den Beruf reinschnuppern können, zu uns kommen sollen. Und man merkt auch da, dass das gar nicht zu den Klassen, die es betrifft, vordringt. Also auch da kriege ich das Feedback von meiner Tochter, die sagt, haben wir nichts von gehört. Also hat uns keiner erzählt. Und ich denke, das ist natürlich schon ein schwieriger Startpunkt. Also es wird ja gar nicht gezeigt, wenn man uns die Möglichkeit geben würde, würden wir ja super gerne zeigen, was Pflege alles sein kann und was es ist.
Ja.
Und so weit kommt man ja oft gar nicht. Ja. Leider.
Wenn du gerade an dem Punkt bist, was macht Pflege denn für dich so besonders?
Also ich habe oft überlegt, früher war es ja so, in Bewerbungsgesprächen wurde immer gesagt, man will Menschen helfen. Das konnte dann irgendwann keiner mehr hören. Ich glaube, ich habe das damals auch gesagt. Aber ich war auch 17.
Ist ja auch legitim.
Ja. Also das sollte ja auch die Grundvoraussetzung sein.
Ne? Heute finde ich, also was ich total liebe an meinem Beruf, an meinem Tun, ist so dieses, dass die Patienten mir Vertrauen schenken und mir Geschichten erzählen. Also ich liebe es, mir die unterschiedlichsten Geschichten anzuhören, die einem auch echt ans Herz gehen. Ich habe die Chance, und das sehe ich als Riesengeschenk, so viele Menschen kennenzulernen und in deren Leben einzutauchen, wo ich mir denke, wer kann das von sich behaupten?
Ja.
Also wenn ich überlege, für mich heißt halt, wenn ich Körperpflege durchführe, heißt das nicht, ich wasche jemanden strikt von A bis Z und Hauptsache die Wischrichtung stimmt, sage ich jetzt mal, sondern das ist für mich immer eine Möglichkeit, um ins Gespräch zu kommen. Also ich liebe es, die Patienten zu fragen, heute sagt man ja Pflegeempfänger, aber bei uns sind es halt immer noch Patienten. Ich liebe es, die zu fragen, was sie früher gemacht haben, weiß ich nicht mehr, einfach deren Leben und deren Geschichten anzuhören und ein Stück weit auch da zu sein. Also gerade im Krankenhaus liegen nicht nur Menschen, denen es gut geht. Im Gegenteil. Wir haben auch Menschen, die mit Diagnosen kämpfen, vielleicht sogar noch jung sind, nicht wissen, wie es weitergehen soll. Und ich finde, es ist ein Riesengeschenk, dass ich eigentlich eine fremde Person bin, die mich aber so in deren Leben lassen.
Ja.
Und ich finde, das ist was die Pflege einfach definitiv auszeichnet. Das ist, also wenn ich auf die Straße gehen würde, würde ich doch nicht jedem meine Lebensgeschichte erzählen, den ich nicht kenne.
Auf keinen Fall.
Ja, also ich finde, das ist einfach ein Riesengeschenk.
Aber es ist auch schön, dass du so eingestellt bist und dass du dir, also dass du darauf Wert legst, mit denen ins Gespräch zu kommen und nicht nur in Anführungsstrichen deinen ja, Job machst, ne? Was aber für dich ja auch zum Job dazugehört. Ich glaube, nicht für jeden gehört es dazu, könnte ich mir vorstellen. Vor allem, wenn man dann auch gestresst ist und wenn die Arbeitsbedingungen so sind wie heutzutage, schlecht in vielen Bereichen, ne? Es ist trotzdem schön zu hören, dass du dir da Zeit nimmst. Und dann auch durch das Erzählen wahrscheinlich dann einfach auch ablenkst, ne? Von Schmerzen, ja, von schlechten Erfahrungen, die sie machen oder gemacht haben.
Auf jeden Fall. Ja. Also, und da bin ich auch wieder an dem Punkt, gerade demenzerkrankte Menschen können ja aus ihrem früheren Leben enorm viel erzählen. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Hatte ich letzte Woche noch einen Fall, dass ich einem Patienten wirklich bei der Körperpflege geholfen habe, der einfach so desorientiert ist, dass er es nicht schaffen würde, selber den Waschlappen zu nehmen und sich zu waschen. Aber in der Zeit, wo ich da war, habe ich mir dann seine Lebensgeschichte angehört und erstaunlich. Die Tochter war nebenan und sagte, das stimmt alles, was er ihnen sagt. Also
Wahnsinn. Und dann ist es wahrscheinlich auch sehr detailreich, ne?
Auf jeden Fall, ja. Ach, es gibt einfach so viele tolle Geschichten. Aber auch, also ich finde, manchmal gibt es auch Geschichten, wo man selber denkt, Wahnsinn, was diese Menschen erleben. Also ich hatte zum Beispiel einen Patienten, der hat sich auch bei mir eingebrannt, hatte eine Lähmung, also eigentlich konnte er nur noch einen Kopf drehen, sonst gar nichts, und hat mir dann erzählt, dass er selber Rettungssanitäter war, die Frau Krankenschwester, und bei einem Verkehrsunfall er sich diese Lähmung zugezogen hat und die Frau verstorben ist. Also das sind dann auch Geschichten, tragisch, wo ich heute noch Gänsehaut kriege, wenn ich das höre. Und umso wichtiger war ihm damals, mir das nahezulegen, dass ich das definitiv beibehalten soll und weitermachen soll. Und das sind die Momente, wo ich mir denke, Wahnsinn. Also ja, du machst das genau deshalb und nicht, um irgendwem hier zu zeigen, weiß ich nicht, was Pflege alles. Also das ist der Moment, wo ich sage, genau deshalb mache ich das.
Schön.
Ja.
Ja. Um nochmal auf die Ausbildungsinhalte zu kommen, was würdest du denn sagen, was wird vermittelt, was man dann am Ende eigentlich gar nicht braucht in der Praxis? Also wie geht da Theorie und Praxis auseinander?
Ich überlege gerade, ob mir ad hoc so ein Beispiel einfällt, wo ich sage, viele Sachen sind halt, wo ich Unterschiede merke, sind hygienische Themen, Vorbereitung einer Infusion. Da, wann muss ich was desinfizieren, was wird geschüttelt? Aber was ich immer finde, ich merke auch immer, die Auszubildenden vor der Prüfung machen die sich total verrückt. Muss ich jetzt diesen Stopfen da so desinfizieren oder was garantiert der Hersteller, wo ist was steril, was nicht? Und ich sage immer, naja, am Ende bestehst du nicht dein Examen, weil du diesen Pnüppel da gerade richtig desinfiziert hast. Natürlich ist Hygiene wichtig, gerade im Krankenhaus. Und natürlich möchte ich nicht, dass Keime in die Blutbahn gelangen, und das gebe ich denen auch mit auf den Weg. Aber wenn ich jetzt eine Infusion vorbereite und mich vertan habe, weil bei der einen der Hersteller die Sterilität garantiert, bei der anderen aber nicht, falle ich nicht durchs Examen. Also, und das sind so Punkte, wo ich mir denke, man sollte sich da vielleicht nicht so bekloppt machen, sondern dann finde ich es wichtiger, dass man sieht, was zieht sich denn für den Patienten in dieser Prüfung wie ein roter Faden dadurch. Also ich habe Examen gehabt, wo ich gedacht habe, warum sieht der Auszubildende das nicht? Der Patient redet den ganzen Tag davon. Ich hatte eine Dame, die war noch recht jung. Durch eine Osteoporose hatte sie eine Fraktur. Die war Examenspatientin und die hat die ganze Prüfung davon gesprochen. Ja, und wie ernähre ich mich danach? Und wie ist denn das mit so einem Test wegen Osteoporose? Und nicht, dass ich da, also die hat sich eigentlich nur Gedanken darum gemacht, wie sie vorbeugen kann, dass ihr nochmal sowas passiert. Das hat die Prüfungskandidatin aber gar nicht so in den Fokus gesetzt, sondern die war sehr so, und das ist oft leider in Prüfungen, Schema F im Kopf, und so muss es ja nach Schule laufen. Und das ist das, wovon ich weg will und was ich immer versuche, denen beizubringen, dass ich sage, Leute, versucht zuzuhören, was der Patient gerade möchte und was für den im Fokus steht. Also nicht ich bin wichtig und was ich möchte, ob für mich die Pneumonieprophylaxe oben steht, spielt keine Rolle, wenn der Patient in dem Moment was völlig anderes im Kopf hat. Mhm. Und das zu sehen, finde ich, ist eine Riesenkompetenz, dass ich lerne, was mein Gegenüber eigentlich für Prioritäten hat und nicht ich. Was nicht bedeutet, dass meine Prioritäten nicht wichtig sind.
Ja, das stimmt. Ja, aber interessant. Und ja, eine wichtige Info für alle, die zuhören auch. Ne? Und noch vorm Examen stehen vielleicht. Ja. sehr gut.
Die Frage stellt sich ja immer wieder aufs Neue, jedes Jahr. Also Examen stehen ja jedes Jahr an.
Richtig.
Wenn deine Schüler quasi die Ausbildung erfolgreich bestanden haben, habt ihr da so Rituale oder irgendwas, wo ihr sagt, das mache ich mit jedem meiner Schüler, wenn der bestanden hat? Oder aber auch, habt ihr im Arbeitsalltag Rituale, einfach so Sachen, die ihr regelmäßig zusammen macht oder so kleine Mimiken, Gestiken, Sprüche, wo du sagst, das ist wichtig, dass man quasi zu den Azubis so eine Bindung aufbaut. Hast du da irgendwas, was ihr macht?
Also wenn die ihre Prüfung bestehen, machen wir eigentlich jedes Jahr was, ja. Zum einen sammeln wir auch, wir geben den Stationen die Möglichkeiten, sich auch zu beteiligen an den Geschenken und machen dann Einheitsgeschenke, weil wir gesagt haben, wir finden das schöner, sodass wir sagen, es kommt nicht darauf an, ob eine Station 10 Euro gibt, die andere 20, sondern wir schmeißen alles in einen Topf, was wir eingesammelt haben und teilen das durch die Anzahl der Auszubildenden und machen uns dann Gedanken, was können wir denen denn schenken? Überlegen dann auch, was passt zu denen, gibt es irgendwas, also wir versuchen es schon recht persönlich zu halten und dann ist es so, die haben Anfang August, also bei uns endet der Examenskurs immer Ende August eigentlich, die enden aber immer mit 3 Wochen Urlaub, also Anfang August sind die letzten Prüfungen durch, dann kriegen die ihre Zeugnisse und auch da sind wir als Praxisanleiter eigentlich immer vertreten. Ich bin schon sehr, sehr traurig, dass ich in diesem Jahr leider im Urlaub bin, aber meine Kollegen werden vertreten sein. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist sowas, was ich über Jahre gemacht habe und das fällt mir schon schwer, dass ich dieses Jahr mal nicht dabei sein kann. Mhm. Und ich bin auch jemand, der immer sagt, wenn ich jemanden prüfe, finde ich es schön, wenn ich danach mit demjenigen anstoßen kann. Wenn ich dann sagen kann, herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. Ja. Also das ist ja doch irgendwie, ich sag mal so, die praktischen Prüfungen sind ja im Mai. Das heißt, ich darf dann bis August schweigen und nichts sagen. Ui. Puh, man darf ja nicht mal drüber sprechen.
Gibt es dann so Bestechungsmittel? Also eine schöne Packung Merci oder so?
Leider nein. Und das würde auch nicht funktionieren. Mit der Generalistik ist es ja sogar so, dass wir das sogar unterschreiben müssen, dass wir Schweigepflicht haben. Das war vorher nicht so. Aber es ist schon, na klar, würde man am liebsten auch mal mit denen drüber sprechen und wie ist es gelaufen? Die Auszubildenden wissen es, aber also im Endeffekt versucht es auch keiner. Also ich hatte jetzt noch keinen, der gesagt hat, kannst du mir jetzt mal bitte, ach komm schon, deute mir mal was eigentlich.
So ein Signal, so ein Zwinkern. Ja. Zwinker einmal, wenn ich bestanden habe, zweimal, wenn ich nicht bestanden habe.
Aber sonst, also so im Alltag wüsste ich jetzt nicht, dass wir so feste Rituale jetzt nicht. Ich finde es aber wichtig, dass man den Auszubildenden als Menschen sieht, als individuellen Menschen und auch auf diesen Menschen eingeht. Und deshalb sagen wir eigentlich auch immer dazu, wenn irgendwas ist, meldet euch, sprecht mit uns. Also wir sind eigentlich auch Ansprechpartner und Vertrauenspersonen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Also es gibt ja auch manchmal Situationen, da kommt jemand auf einer Station oder mit einem Kollegen nicht zurecht. Und auch dann ist es mein Job, da zu sein.
Das ist schön. Sehr, sehr wichtig.
Auf jeden Fall.
Ja. Ja, ansonsten habe ich nur noch eine Abschlussfrage für dich, die wir allen Gästen dieser Staffel ja gestellt haben. Das kannst du gerne allgemein beantworten oder in Bezug auf die Praxisanleitung, wie du möchtest. Und zwar, was erhoffst du dir von der Pflege im Jahr 2030? Was sollte sich für dich bis dahin ändern oder was könnte sich bis dahin ändern?
Also wenn ich diese Frage höre, ist das Erste, was ich denke, das kann man nicht beantworten, ohne in die Politik abzudriften. Mhm. Würde ich jetzt ungern tun in diesem Fall. Zum einen, weil ich denke, da gibt es genug Leute, die da sehr gut aufgestellt sind und sehr gut die Politik auch vertreten in der Pflege. Ich finde es immer schwierig, wenn es mit Halbwissen, sage ich jetzt mal, zu tun hat. Aber alleine, also ich habe für mich so gedacht, wenn man überlegt, bis 2030 geht man davon aus, dass der Pflegebedarf sich um 50% erhöht, beziehungsweise dass wir 50% mehr pflegebedürftige Menschen haben werden, das Personal aber leider in die andere Richtung geht und auch mehr Leute in Rente gehen und wegfallen und Ähnliches, dann ist das definitiv ein Punkt, der mir zu denken gibt, wo ich sage, ja, das, also ich gehe 2030 noch nicht in Rente, gehe ich mal von aus. Und das ist auch nicht mein Ziel. Aber wenn man jetzt überlegt, was dahinter steckt, weiß man natürlich als Pflegekraft auch, was sich da so alles nachziehen könnte. Und wie gesagt, das kann ich gar nicht beantworten, ohne jetzt in die Politik abzudriften. Deshalb lasse ich das mal so stehen. Aber ich denke, da sollte sich einiges ändern. Was die Generalistik angeht, denke ich auch, dass so ein paar Punkte definitiv noch ausfeilbar, veränderbar sind. Aber wir starten auch gerade erst damit. Also nichts, was man direkt startet, läuft überall super. Deshalb ist die Frage, sie ist da. Ich kann mich darüber aufregen, dass sie da ist. Ich kann aber auch sagen, ich mache das Beste draus. Ich gehöre dann eher zu der letzteren Fraktion. Ich kann das nicht ändern. Sie ist da. Also auch wenn ich sage, ich will sie nicht, dann wird sie nicht abgeschafft. Aber ich merke für mich zum Beispiel der Punkt Krankheitsbilder und Ähnliches hat weniger Part. Machen wir jetzt umso mehr dann in der Praxisanleitung. Dass wir wirklich sagen, jeder Tag, den wir Praxisanleitung machen, da suchen wir uns auch Krankheitsbilder raus und nehmen das mit dem Auszubildenden auseinander.
Okay.
Und für die Pflege und auch für die Praxisanleitung wünsche ich mir natürlich, also für die Auszubildenden würde ich mir wünschen, dass sogar noch mehr als 10% Praxisanleitung verpflichtend sind, weil ich denke, die profitieren enorm davon. Also von mir aus dürfen sie auch 20% haben.
Ja, ansonsten sind wir am Ende angelangt, wenn du sonst nichts mehr hast, was dir noch auf dem Herzen liegt.
Nee, wüsste jetzt gerade nicht.
Okay.
Dann sagen wir wie immer, danke, dass ihr dabei gewesen seid. Danke, Sandra, dass du dabei gewesen bist.
Ich danke auch.
Ja, vielen Dank.
Lasst uns gerne Feedback zukommen über Facebook, über Instagram. Schaut auch gerne natürlich bei Sandra mal vorbei. @praxisanleiterin.sandra, wenn ich mir das richtig notiert habe.
Praxisanleiterin unterstrich Sandra.
Unterstrich.
Genau.
Und schaut da gerne einmal vorbei. Ansonsten Feedback könnt ihr gerne auch per E-Mail an podcast@pkm.care senden oder halt über Social Media direkt an uns schicken. Und ansonsten würde ich sagen, folgt uns, abonniert uns, wartet gespannt auf die nächste Folge und dann hören wir uns bald wieder. Macht's gut.
Genau. Ciao.